Hallo, hier ist QFM Radio, die neue und erfrischende Art von Radio, unabhängig und informativ. Mein Name ist Sam Leclerc. Bei Alles auf dem Tisch, einer Aktion von Künstlern, die mit Experten zum Thema Corona-Maßnahmen ins Gespräch kommen, wurde vorgestern wieder ein neuer Beitrag veröffentlicht. Der Schauspieler Sam Ali Güldekin spricht mit Katrin Seibold, die viele Jahre für die Dreisat-Sendung Kulturzeit tätig war. Nun nicht so viele Worte, sondern wir lassen direkt die beiden zu Wort kommen.
Okay, wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen bei Alles auf den Tisch. Mein Name ist Cem Ali Güldekin und ich bin heute im Gespräch mit Katrin Seibold. Liebe Katrin, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst und mit mir sprichst. Stell dich doch am besten kurz mal vor, damit die Zuschauer wissen, wer du bist und was du machst.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Cem. Ich bin 18 Jahre lang Redakteurin gewesen bei Dreisat in der Sendung Kulturzeit. Und also angestellt im ZDF Mainz. Und ich war an dem Tag Reporterin am 23. April, als eure Aktion Hashtag alles dicht machen eben in die Medien kam und eben ihr das eingestellt habt. Und ja, da fand ich, dass einiges nicht so gelaufen ist, wie das eigentlich laufen sollte. Und dann habe ich gedacht, ja, da muss ich mich doch vielleicht mal zu Wort melden, jetzt wo wir auch so ein bisschen Abstand haben zu der ganzen Sache zeitlich. Das ist jetzt fast ein Jahr her. Mhm. Genau, und freue mich, dass wir hier miteinander sprechen können.
Cool. Vielleicht kannst du uns am Anfang abholen und mal kurz erklären, wie das grundsätzlich abläuft in so einer Redaktion. Also wenn ein Thema jetzt aktuell wird zum Beispiel, wer erhält dann von wem die Aufträge, wer entscheidet dann im nächsten Schritt darüber, welche Themen auf welche Art und Weise behandelt werden?
Ja, also am Morgen des 23. April, das ist ein Freitag gewesen, hatte ich eben Reporterdienst und es läuft dann immer so, dass unsere Sitzung um 10.30 Uhr beginnt. Die Hälfte der Leute war im Homeoffice oder eben an ihren Bildschirmen gesessen mit einer Kamera, mit so einem Bügel vorm Mund, damit man eben über Tonübertragung sprechen kann. Und dann gibt es auch natürlich auch noch den Raum, wo eigentlich die Redaktionskonferenz stattfindet, aber da waren zu dem Zeitpunkt nur wenige Leute zugelassen. Und ja, dann fängt der Nachrichtenüberblick normalerweise an und berichtet über die News, also die Nachrichten des Tages. Das heißt, er kommt früher, der schaut sich das alles an, was ist über die Agenturen gelaufen, also dpa, Reuters, also evangelischer Pressedienst, KNA, katholische Nachrichtenagentur, die englischsprachigen und so weiter. Und schaut sich natürlich auch Websites an, Perlentaucher, Spiegel Online und ja, diverse andere Formate und macht dann einfach einen Überblick, was ist an dem Tag jetzt aktuell und dann entscheidet die Redaktionsrunde, was wir an dem Tag an Nachrichten in die Sendung heben wollen. Und eure Aktion ist ja klar, 50 Schauspieler mit Rang und Namen, die einen kennt man schon seit man denken kann, die anderen eben vielleicht noch gar nicht, aber dass die sich alle zusammengetan haben und auch einen kritischen Reflex auf die Maßnahmen, auf die aktuelle Corona-Situation gewagt haben, mittels der Satire, mittels Ironie. Das war natürlich für uns unglaublich spannend und es war sofort klar, dass wir uns dazu in der Sendung was ausdenken wollen.
Und kannst du dich noch erinnern, wie waren damals die redaktionellen Reaktionen auf Alles dicht machen? Und vor allem, wie hast du die Aktion wahrgenommen?
Also das war eben, das fand ich, war für mich auch so spannend, denn die Reaktionen waren ungefähr 50-50 nach meiner Wahrnehmung. Also die einen fanden es halt eben unsäglich oder eben, da war die Ironie oder die Satire fehl am Platz, aber es gab genauso eine große Menge, die gesagt hat, Mensch, das ist doch interessant. Also nicht alle hatten die Videos gesehen. Es ist ja oft, man spricht dann schon über Sachen, die man sich erstmal anschauen muss. Und es ist auch dann natürlich wichtig, wenn man dann weiter am Tag damit arbeitet, erstmal zu schauen, okay, was machen wir da mit dem, was wir jetzt sozusagen neu erstmal evaluiert haben? Wir konnten es ja noch gar nicht richtig auswerten. Aber manche hatten eben schon Videos gesehen und ja, also dadurch, dass dieses Meinungsbild auch so ungefähr 50-50 war, fand ich, also weil für mich war es einfach großartig, dass es endlich mal Leute wagen, sich auch kritisch zu der Situation zu äußern und dann eben immer mit diesem Satz, unterstützen Sie die Maßnahmen der Bundesregierung. Diesen Satz hatten wir ja so oft gehört und dieser Satz war ja auch legitimiert. Also man durfte diesen Satz sagen. Er war nicht in der Tabuzone. Und trotzdem lief über diesen Satz eben auch eine ganz klare Kritik. Das fand ich einfach brillant gemacht. Und da war ich auch nicht die Einzige. Und trotzdem haben wir gekämpft, weil es gibt ja Hierarchien in so einer Runde. Und der Chef vom Dienst wollte also auf jeden Fall einen kritischen Reflex. Und ja, es hat mich ordentlich Kraft gekostet und Energie, was aber auch in so einer Runde natürlich dazugehört, dafür zu kämpfen, dass mein Reporterstück an dem Tag neutral sein darf. Also ich fand es sehr wichtig, dass wir einfach die Stimmen nebeneinander stellen, also zu sagen, welche Zeitung hat das wie kommentiert oder welche Stimmen, die sich im Laufe des Tages melden, haben das auf welche Art und Weise bewertet und nicht meint, sozusagen drüber zu bügeln und zu sagen, großartig oder grottig, sondern wirklich einfach nur zu berichten, wer hat was gesagt. Das ist für mich ein gutes, vorbereitendes Reporterstück. Und ja, damit bin ich dann auch an den Start gegangen. Aber die Berichterstattung hängt ja sehr stark davon ab, was da alles überhaupt zu dem Thema kommt. Und bei uns ist immer so, erst kommt das Reporterstück, dann kommt der Schaltgast. Und was der Gast sagt, dadurch, dass es als zweites kommt, bleibt natürlich auch am Ende stehen. Also ein bisschen ist es schon so, der Gast hat das letzte Wort. Ne?
Okay, und euer Gast war?
Genau. Ja, unser Gast war an dem Abend Ulrich Mattes. Es war aber so, dass man am Tag schon wusste, dass er die ganze Aktion sehr kritisch sieht. Und ich habe sehr gehofft, dass er nicht geschaltet wird, weil ich wusste, der geschaltet wird, der hat ja dann das letzte Wort und seine Meinung und seine Einschätzung bleibt am Ende natürlich auch stehen. Egal wie die Moderatorin ihn befragt, das wird die Endbewertung sein. Und ja, normalerweise spricht man im Team dann ab, wir haben den Gast, schau mal, dass du das Reporterstück so und so machst. Also das ist ja quasi auch Teamarbeit. Und ich bin dann in den Schnitt und habe das Reporterstück so gemacht, wie ich mir das eben auch hart erkämpft hatte, dass es eben neutral sein darf. Habe dann auch um 15.31 Uhr noch Redaktionsnetzwerk Deutschland gesehen und dachte, das gibt's doch nicht. Also so eine harsche Abwertung. Aber gut, also das gehört ja alles in einen Topf. Ich habe das dann quasi hintereinander gelegt, diese verschiedenen O-Töne, auch Websites. Und habe mich dann gewundert, als der Chef vom Dienst die Abnahme gemacht hat, weil ich wusste, er wünscht sich eigentlich was Kritisches. Mhm. Er hat aber nichts mehr dazu gesagt, also zu meiner Neutralität. Er hat es einfach durchgewunken. Und dann bin ich also richtig froh nach Hause gefahren und dachte, Gott sei Dank hatte diese Aktion jetzt eine Chance bekommen. Eben weil ich am Tag so viele kritische, abwertende Medienstimmen dazu wahrgenommen hatte und die natürlich auch in mein Stück reingeschnitten haben. Und ja, und als ich dann abends die Sendung sah, war dann eben Ulrich Mattes der Schaltgast, der echt draufgehauen hat und dann auch noch nicht nur als Privatschauspieler, also eben in seiner Funktion als Schauspieler gesprochen hat, sondern auch noch als Präsident der Deutschen Filmakademie, dann bekommt die ganze Sache ja noch mehr Gewicht. Und ich fühlte mich, ehrlich gesagt, betrogen, weil ich hatte ja gehofft, dass meine Neutralität im Stück auch eine Wirkung hat. Nach so einem Verriss von seiner Seite aus, war das natürlich dann gar nicht mehr wahrnehmbar. Und das bitte.
Ja, und wie hast du dann darauf reagiert? Hast du dann die Möglichkeit, das dann auch in der Redaktionskonferenz oder im Nachgang nochmal zu besprechen? Und wie waren die Reaktionen darauf?
Ja, also am nächsten Morgen ist ja dann immer eine Sendekritik vom Vortag. Also da bespricht man eben, wie fand wer die Sendung, wie ist sie angekommen, wie war die Quote natürlich auch, wie stark wurde sie geklickt. Die ganzen Zahlen kommen auf den Tisch, aber auch eben unsere Einschätzung. Und klar besprechen wir das untereinander und klar kann man dann nochmal sagen, hey, ich habe es aber anders, wir wollten es doch eigentlich anders und das Neutrale war uns doch wichtig. Aber wenn danach jemand so negative Bewertungen abgeben darf, also es kann sich jetzt immer noch jeder in der Dreisat-Mediathek anschauen, der Beitrag ist immer noch online vom 23. April 2021, dann kann man das auch ganz klar sehen. Das, was er sagt, bleibt einfach stehen und er hat sich da schon auch sehr, also er wurde ja in der ersten Frage gefragt, wurden Sie überhaupt gefragt von den anderen Schauspielern und er hat dann erstmal gesagt, nein, er wurde nicht gefragt, aber er hätte ja auch gar nicht mitgemacht. So ging das halt dann schon mal los. Und ja, also ich fand es sehr bedenklich, dass eine Redaktion, die ja doch eigentlich sich darauf geeinigt hat, dem Ganzen eine Chance zu geben, am Ende durch einen Schaltgast, natürlich gehört es zu unserem Tagesgeschäft, aber trotzdem am Ende natürlich mit einer massiven Abwertung beim Zuschauer landet. Und das ist ja das Punkt, wenn wir am nächsten Morgen in unserer Sitzung besprechen, so ging es nicht, beim Zuschauer ist ja einfach die Sendung angekommen. Der erfährt ja von unserer Flurschalte gar nichts.
Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass es ja in der Vergangenheit andere Aktionen gab, wo man sich hinter die Satire gestellt hat, ne?
Ja, das war natürlich auch im Gespräch. Also ein paar Jahre davor eben das schreckliche Ereignis von Charlie Hebdo. Da waren wir natürlich alle am Trommeln und haben gesagt, in unseren freiheitlich-demokratischen Gesellschaften muss Satire immer Platz haben und darf niemals angegriffen werden und schon gar nicht in so einem schrecklichen Attentat. Und es darf natürlich auf keinen Fall Opfer und Todesopfer geben. Und da war ja sich eigentlich die Journalie nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich europaweit, weltweit war sich einig, dass das immer eine Möglichkeit geben muss, sich so künstlerisch auszudrücken. Und wie du schon gesagt hast, es war ja eine Kunstaktion. Also mit den Mitteln der Kunst, das war ja auch das Geniale daran aus meiner Sicht, mit den Mitteln der Kunst durfte man ja auch den Satz, bitte unterstützen Sie die Maßnahmen der Bundesregierung, auch komplett anders verstehen. Und es war immer noch der gleiche Satz. Also dieser Satz war ja legitimiert. Und wir wissen ja alle, dass wir uns in starken Tabufeldern bewegen mit unserer Sprache. Die Sprache ist ja komplett auf den Prüfstand gestellt und funktioniert über Formeln. Mhm. Und die Formel, alles auf den Tisch oder alles dicht machen, die ist ja danach auch viel verwendet worden, oder? Du hast es ja auch im Vorgespräch schon erwähnt.
Ja, absolut. Mir ist ein paar Mal aufgefallen, wenn Politiker in Runden saßen und dann gesagt haben, ja, wir können ja jetzt nicht alles dicht machen. Also ganz unbewusst, ne? Dass sie quasi die Hashtags auch mit benutzt haben. Oder wenn im Bundestag jemand steht und sagt, so, jetzt mal alles auf den Tisch hier. Also das ist mir tatsächlich aufgefallen. Wie ging es dir denn? Also wir haben ja mit alles dicht machen damals ganz schön für Wirbel gesorgt. Ne? Also die Aktion hat ja wirklich für Diskussion gesorgt in ganz Deutschland. Medial und auch in den, das war ja wirklich bis in die Familien hinein, hat man darüber diskutiert. Ne? Wie ging es dir denn danach in diesem Zusammenhang mit der Berichterstattung danach, also nachdem die Aktion dann raus war und die ersten Reaktionen kamen im weiteren Verlauf? Wie hast du das empfunden?
Also ich habe wahrgenommen, dass es sehr tapfere Krieger gab, zum Beispiel Jan-Josef Liefers, der sich das ja wirklich angetan hat, durch sämtliche Talkshows zu tingeln. Und ich habe das so wahrgenommen, dass er wirklich sehr viel Kraft aufgewandt hat, aber immer kleiner wurde irgendwann und am Ende einfach die Sprache versagte, weil so viele Stimmen ihn immer wieder in die Ecke gedrängt haben und die Medien, also alle, die da mitgewirkt haben, einfach mit allen Mitteln ihrer Kunst wiederum, das, was das Künstlerische ja vermochte, also etwas wirklich auch zu thematisieren, auf den Tisch zu bringen, runtergezogen hat. Also was ist jetzt sozusagen, das ist ja interessant auch in unserer Gesellschaft, feuilletonistisch, was kann denn überhaupt jetzt die stärkste Kraft entfalten? Ist es die Kunst selbst oder ist es der Diskurs darüber? Und eigentlich wünschen wir uns doch alle Diskurs, damit wir mit den Mitteln des demokratischen Miteinanders auch miteinander umgehen. Aber da finde ich, es war ein Lehrstück dessen, dass der Diskurs irgendwann versagt, wenn zu viele Menschen immer auf etwas draufhauen oder es niederdrücken oder die Frage so stellen, dass jemand irgendwann gar nicht mehr weiß, was er noch sagen soll. Also ich finde es fast unerträglich zu betrachten. Und ich finde auch, dass die Medien da eine große Mitverantwortung haben, dass dieser Diskurs eigentlich nicht mehr funktioniert, obwohl doch ihr Metier eigentlich der Diskurs ist. Also eine Branche hat sich eigentlich da selbst überholt und dabei komplett verrannt und auch ad absurdum geführt, meiner Meinung nach.
Ja, was ich mich auch immer frage, ist, haben die Medien nicht auch eine Verantwortung, ne? Vor allem so politische Entscheidungen kritisch zu hinterfragen. Wenn man sich jetzt mal die letzten, also wenn jetzt zum Beispiel so ein Satz kommt wie, wir schließen jetzt alle Kultureinrichtungen, obwohl man zu dem Zeitpunkt, relativ früh hat man ja schon herausgefunden, dass gerade die Kultureinrichtungen gar nicht Infektionsherde sind und man schließt sie trotzdem, dass da nicht so dagegen gegangen wird von den Medien, ne? dass man das einfach mitgetragen hat, ohne das wirklich laut, sage ich jetzt mal, mit Druck zu hinterfragen oder in Frage zu stellen.
Ja, also aus der Perspektive des öffentlich-rechtlichen Rundfunks möchte ich einfach sagen, und das habe ich aber auch in der Redaktion immer wieder gefordert und nicht verstanden, worum es nicht geht, wir haben einfach so viele große leerstehende Studios im ZDF. Da läuft man ja täglich dran vorbei, wenn man seinen Kaffee von der Kantine aus durch die richtigen Räumlichkeiten in seine Redaktion trägt und sieht, dass die leer stehen. Und Frankreich hat es ja vorgemacht. Frankreich hat ja so einen 24-7-Kanal aufgesetzt, wo die Künstler der Grand Nation auftreten durften und eben auch ihre Programme, alles, was sie vorbereitet hatten, was dann abgesagt wurde, auf die Bühne bringen konnten. Und Deutschland hat es nicht gemacht. Und wir haben ja ein sehr komplexes öffentlich-rechtliches Rundfunksystem. Also wir haben den ganzen ZDF-Apparat, wir haben die ARD. Ich kann über die ARD nicht sprechen, aber ich kann vom ZDF sagen, dass es Möglichkeiten gegeben hätte. Und ich habe das immer wieder in den Sitzungen auch thematisiert und gefragt, warum geht das denn nicht? Aber es war eben von der Hauptredaktionsleiterin Kultur immer wieder als, wir machen doch und das reicht ja schon. Aber das kann man halt auch ganz einfach sagen, wenn man auf seinem ordentlichen Gehalt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sitzt, festangestellt ist und oder in welcher Vertragsform auch immer. Wir haben es ja da relativ gut, also bei mir / gehabt, ich bin ja jetzt nicht mehr drin. Aber da kann man sich leicht reden und sagen, ja, wieso, wir machen doch was. Also unser Format Kultur trotz Corona, das waren ungefähr 1 bis 3 Minuten. Die durften die Künstler selber machen, aber durften hieß, sie haben selbst gedreht, sie haben sich natürlich die Kunst ausgedacht und die Kunst auch performt, selber geschnitten, selber vertont und dann den Beitrag bei uns abgeliefert und dafür eine Aufwandsentschädigung von, 300 bis 600 Euro bekommen. Aber damit haben sie ja die Arbeit gemacht, die eigentlich unsere originäre Reporter- und Journalistenaufgabe war. Und das sozusagen, das so als eine Art Almosen zu begreifen, den Künstlern diese Möglichkeit zu geben, so ein bisschen gönnerhaft. Also ich habe auch welche gemacht, aber ich fand es einfach viel zu wenig im Vergleich zu dem, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk an Möglichkeiten hat. Ja. Und jetzt haben wir natürlich eine Kulturgesellschaft, die wieder auflebt, aber die natürlich, also ich finde, dem Grundsatz der Diskriminierungsfreiheit, die ja auch im Rundfunkstaatsvertrag, im ZDF-Staatsvertrag in diesem Falle festgelegt ist, einfach nicht entspricht. Denn alle Ungeimpften werden diskriminiert und haben es sehr schwer, so schätze ich, mit ihrer Kunst auf die Bühne zu gehen oder sie überhaupt auch zu genießen. Sie dürfen ja gar nicht rein. Also aus meiner Sicht entspricht es einfach nicht mehr dem Rundfunkstaatsvertrag. Und dann muss man sich fragen, muss das Bundesverfassungsgericht sich jetzt den Rundfunkstaatsvertrag vornehmen und den reformieren, damit es dann auch legitimiert ist, dass so viele Künstler und Zuschauer diskriminiert werden? Oder pochen wir als Gesellschaft und auch als Medienmacher darauf und sagen, wir haben diesen Rundfunkstaatsvertrag. Da steht drin, diskriminierungsfrei soll das Programm gebaut und hergestellt werden und gestaltet werden. Ja, dann sollten wir das aber auch umsetzen. Und wir haben ja Möglichkeiten dazu.
Ja, das eine ist ja tatsächlich, wie gestaltet man sein Programm und wen lässt man arbeiten und so weiter. Ne? Auf der anderen Seite gilt das ja auch, ich meine, die Medien haben ja auch eine Verantwortung der Gesellschaft gegenüber, was jetzt diese ganzen Narrative, die bedient wurden in der Zeit der Pandemie, die oftmals ja einfach wiedergegeben wurden, so wie sie aus der Politik oder aus dem RKI vorgegeben wurden. Ne? Würdest du sagen, die Medien haben zur Spaltung der Gesellschaft beigetragen?
Ja, also aus meiner Sicht haben sie das definitiv, denn es gab einfach das Narrativ, zumindest in den Leitmedien. Und ich finde das, also es ist ja eigentlich auch egal, was ich finde, aber das ist einfach nicht das, worauf wir uns als Gesellschaft ursprünglich mal verständigt hatten. Wenn wir schon die Solidarität so groß fahren, wenn das Wichtigste ist, dass wir solidarisch sind und dass wir endlich verstehen, dass wir eins sind, auch als Planet, als Menschheit, dann sollten wir das doch hier mit den Mitteln, die wir haben, auch unbedingt umsetzen. Und also es kommt mir manchmal vor, also das spricht man ja jetzt auch mit Künstlern, es gibt kreativ ja so viele Möglichkeiten. Also selbst mit Regeln kann man so kreativ sein, ja, und
wurden und sind die letzten, die wieder aufgemacht werden. So fühlt es sich zumindest an. Ne? Wenn man dann sowas hat wie nach unserer Aktion damals, dass einige Kollegen haben ihre Beiträge zurückgezogen aufgrund von Morddrohungen, ne, gegen sich und auch gegen ihre Familien. Und wenn man dann hört, dass sich ein Rundfunkrat, der ja schon eine große Verantwortung hat, Verantwortung trägt, dass wenn sich dann ein Rundfunkrat hinstellt und Berufsboykotte für die Kollegen fordert, dann ist das schon aus meiner Sicht sehr, sehr bedenklich und ich war erschrocken, ne, als ich das damals gehört und gelesen habe. Was hat denn das damals mit dir gemacht? Und würdest du sagen, hätte der Aufschrei der Medien gerade in Bezug auf solche Dinge nicht größer ausfallen sollen?
Ja, auf jeden Fall. Es ist ein Rundfunkrat, aber er hat eben auch diesen Titel, WDR-Rundfunkrat, fordert Berufsboykott von Schauspielern, die bei dieser Aktion mitgemacht haben. Mhm. Ich finde, man sollte jetzt viel stärker auch die Möglichkeiten betonen. Und die Möglichkeiten sind einfach da. Mhm. Also die Studios stehen ja noch immer leer im ZDF. Also natürlich findet da auch immer wieder was statt. Es ist ja nicht so, dass da nichts los ist, aber weite Teile des Tages ist da einfach gähnende Leere. Mhm. Und warum kann man dann nicht sagen, wir machen, was weiß ich, wir machen ein Programm mit ungeimpften Künstlern oder wir wissen doch alle, wie es geht. Also es gibt Methoden, wir haben das jetzt alle gelernt. Warum kann man das nicht auf die Bühne bringen? Ist mir ein absolutes Rätsel. Also wenn schon der Aufschrei ausbleibt und sie alle immer beim Positiven bleiben möchten, neben der riesigen Angstmache, die ja auch weiterläuft, dann doch bitte auch diskriminierungsfrei. Das ist das eine. Und dann finde ich, das ist eben ein großes Thema, dass es ja für Medienmacher wie auch für Schauspieler ein Tabu ist, als Opfer dazustehen. Das ist ja das Schlimmste. Also keiner möchte heulen vor einer Kamera sitzen und sagen, ich verdiene nichts mehr. Das würde mich jetzt umgekehrt interessieren, Cem. Was ist denn aus den rund 50 Schauspielern geworden? Also ist es wirklich so, wie viel Prozent haben keine Aufträge mehr bekommen danach?
Ja, das kann ich dir ehrlich gesagt überhaupt nicht sagen. Wie gesagt, wir sind damals zusammengekommen, um diese Aktion, um diese Kunstaktion ins Leben zu rufen. Und genauso wie wir zusammenkamen, sind wir danach auch wieder auseinandergegangen. Ne? Ich kann dir von mir sagen, dass ich, Gott sei Dank, gar nichts gespürt habe. Also ich hatte, so wie ich vorher meine Aufträge reingekommen sind, also für Film, aber eben auch für meine Live-Sachen, so ist es weitergegangen danach. Und ich hatte Gott sei Dank überhaupt gar keine Probleme nach dieser Aktion.
Aber du bist ja auch stehen geblieben. Du hast ja nicht zurückgezogen. Also meine Arbeitsthese wäre, es zahlt sich aus, wenn man etwas macht, eine Aktion startet und dann einfach auch dafür steht, für das, was man gemacht hat. Wie siehst du das?
Ja, also ich für mich war ganz klar, wie gesagt, ich habe nicht meine persönliche Meinung, meine persönliche politische Meinung geäußert, die ich danach rechtfertigen muss oder erklären möchte oder so, sondern es war für mich ganz klar eine Kunstaktion, wo ich als Schauspieler einen Beitrag leiste, um auf die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen hinzuweisen, wie das geschmacklich ankommt, ob man das jetzt gut findet oder nicht und ob man das Satire nennt oder Comedy oder gar nichts davon, das ist dann im nächsten Schritt gar nicht, darüber denke ich dann gar nicht mehr nach. Wir wollten dieses Zeichen setzen und dann ist es gesetzt und was damit passiert und was die Gesellschaft damit macht und die Medien und die Politik, das ist dann dem überlassen.
Was mich geärgert hat, war jetzt bei der Eröffnung der Berlinale, übertragen in Dreisat, dass wieder Ulrich Mattes da steht. Okay, er ist der Präsident der Deutschen Filmakademie, aber nach so einer Erfahrung, finde ich, muss man als Redaktion doch dann auch sagen, dieser Mann hat eine Aktion, die für die Kunst aufgestanden ist. Also es war ja nicht nur die Kunst als Selbstzweck, was ihr gemacht habt, sondern es war ja ein politisches Statement. Es hat unglaublich viel bewegt. Und wenn eine Kulturredaktion, die ja eigentlich so eine Art von Plädoyer hinlegen müsste für die Künstler, dass die auftreten dürfen, dass sie sich was getraut haben, was auch gegen den Strich gebürstet hat und natürlich Kontroverse erzeugt hat. Dass dann jemand das niedergemacht hat, muss doch bei der Redaktion ankommen und man dann sagen, zur Eröffnung der Berlinale besetze ich jetzt mal den Gast, nicht institutionell, weil er der Präsident der Deutschen Filmakademie ist und weil wir dann einen großen Namen haben wollen, sondern wir stellen dann den Mutigen hin. Einen, der vielleicht nicht die Position hat, nach der alle immer schielen, sondern wir haben uns das gemerkt, dass der seine Kollegen so niedergemacht hat. Und er hat es ja aus einer sehr sicheren Perspektive niedergemacht. Er hat ja weiterhin seine Aufträge bekommen. Ja, er stand ja gut da. Heike Makatsch hat man sofort auch gleich zitiert auf dem roten Teppich. Also die, die zurückgezogen haben oder die draufgehauen haben, hatten letztendlich zumindest in der Dreisat ZDF Berlinale Berichterstattung wieder gute Karten. Und die, die, sag mal, stillgehalten haben, die vielleicht standgehalten haben, die waren ja da teilweise gar nicht dabei. Oder sie sitzen zu Hause und haben keine Aufträge. Das ist natürlich jetzt Spekulation, aber ich bin mir sicher, dass der ein oder andere daran glauben musste, wie er sich aufgestellt hat. Und das hat mich wirklich geärgert. Also da muss doch die Kunst und die Kultur auch als Fernsehen für die eigene Branche einstehen.
Ja, die Frage ist ja auch, also auch die Medien, weil du gerade sagst, da hätten die vielleicht jemand Mutiges, da hätte man jemand Mutiges holen können oder einladen können, ne? Die Frage, die ich mir natürlich auch immer stelle, ist, hat so ein Sender, eine Redaktion überhaupt die Möglichkeit, dagegen zu gehen, ne? Also angenommen, es Politiker und Rundfunkräte und Menschen da draußen, ich meine, die Diskussion war ja sehr, sehr gespalten. Ich weiß, ich habe mit vielen Menschen gesprochen, wo es bis in die Familie ging, wo die sich über geimpft und nicht geimpft, wo die sich in der Familie streiten und wo Auseinandersetzungen passieren. Und wir haben ja ganz klar einen Riss gespürt in der Debattenkultur. Und wenn wir jetzt sagen, und so wie du vorhin gesagt hast, dass die Medien dazu beigetragen haben, hätten die das denn überhaupt in die andere Richtung lenken können, wenn sie gewollt hätten?
Na, natürlich. Also ganz klar. Also ich empfinde die Art der Berichterstattung auch nicht mehr als das, was man eine vierte Gewalt bezeichnet hat, nämlich den Mächtigen auf die Finger zu schauen. Mhm. Das ist ja die Bundesregierung. Und momentan muss ich feststellen, die Mächtigen sind einfach natürlich umso mehr die Medien, weil teilweise peitschen sie die Politiker ja nur noch mehr in ihren Fragen, wann kommt jetzt endlich die Impfpflicht? Also die Treiber sind ja nicht nur in der Politik, sondern habe ich zumindest in den letzten Monaten wahrgenommen, vor allem auch in den Fragestellenden in den aktuellen Formaten. Und natürlich kann man das anders machen. Und das ist für mich dann eben eine Konterkarierung dessen, was eine vierte Gewalt sein soll. Also kritisch zu betrachten, was diejenigen, die die Maßnahmen eben über uns bringen, was sie entscheiden. Das muss man doch kritisch reflektieren. Und natürlich, also ich kann nur für die Kulturzeit sprechen. Die Kulturzeit hat früher sehr, sehr viel mehr gegen den Strich berichtet und auch natürlich kritisch gegen nicht nur Regierung, sondern einfach in verschiedenste Richtungen kritisch drauf geblickt. Und da war Kulturzeit halt noch eigenständiger, bei Dreisat in einer Direktion europäische Satellitenprogramme angesiedelt. Und seit sie im ZDF angesiedelt ist, seit Dreisat quasi umgezogen wurde ins ZDF, gehorchen unsere Entscheidungen immer mehr auch den Hierarchien im ZDF. Und wenn dann eine Hauptredaktionsleiterin oder der Programmdirektor sich etwas Bestimmtes vorstellt. Und das passiert ja teilweise gar nicht direkt, sondern das hängt auch an parteipolitischer Einstellung zu tun zum Beispiel, dann wird halt auch viel mehr in diese Richtung entschieden. Das ist ganz klar, wie in jedem Unternehmen. Aber der Unterschied ist, es ist ja kein privatwirtschaftliches Unternehmen. Weil jeder kann ja sagen, ja, wieso, es läuft doch in der freien Wirtschaft auch so. Was der Chef sagt, wird gemacht. Aber wir haben ja hier einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Jeder von uns muss Gebühren bezahlen. Er muss. Dann sollte doch auch jeder, so wie es im Staatsvertrag steht, sich darin wiederfinden. Mhm. Und momentan stelle ich persönlich fest, findet sich ein ganz großer Teil der Bevölkerung eben darin nicht wieder. Mhm. Und das erreicht man nicht nur, indem man jetzt Diversity groß fährt, also die LGBTQ+-Bewegung groß macht oder gegen Rassismus und gegen Antisemitismus und so weiter, sondern es gehören jetzt einfach auch die Ungeimpften in diesen Topf zum Beispiel. Oder diejenigen, die Maßnahmen kritisieren.
Ja, ja. Ja, ich denke, also Aufklärung würde doch im Grunde dafür sorgen, dass man die gesamte Lage besser überblicken kann, um sich dann eine neutrale Meinung bilden zu können überhaupt. Ne? Und durch Sätze wie, wenn dann so Sätze aus der Politik kommen, wie ja, 1 Million Tote und Solidarität und Angehörige werden sterben und so, wird doch diese ganze Debatte gar nicht mehr sachlich geführt, sondern auf eine komplett emotionale Ebene gebracht. Ne? Aber da ist doch da ist doch Streik vorprogrammiert, das kann doch überhaupt nicht gut gehen. Und in den Sendern und in den Zeitungen, in den Verlagen und so sitzen doch, das sind ja alles schlaue Köpfe, es ist ja nicht so, dass die das alles, ich kann mir nicht vorstellen, dass das da, dass die da sitzen und das alles nicht sehen oder vorhersehen und wissen, in welche Richtung das gehen wird, wenn man das so in die Gesellschaft reinträgt, ne? Und trotzdem werden ja diese Entscheidungen so getroffen. Warum?
Ja, also ich kann nur sagen, was ich erschreckend finde, ist, wie viele Menschen sich verstecken, wie viele Menschen sich zurückziehen, wie viele Menschen sich nicht mehr trauen zu sagen, was sie denken.
Ja.
Und das ist doch, also wenn Claudia Roth bei der Berlinale-Eröffnung eine Rede hält, unsere Kulturstaatsministerin, und sagt Demokratie, dann ist diese Demokratie für mich einfach komplett, also das stimmt für mich überhaupt nicht mehr, wenn so viele Menschen sich aus Angst zu sagen, was sie denken, zurückziehen, wenn sie dann nur noch im Homeoffice bleiben, obwohl sie eigentlich ja auch gerne in die Redaktion kommen, wenn sie auch einen Teil von sich selbst verleugnen, damit sie überhaupt ihren Job behalten. Und diese ganzen Geschichten, die höre und sehe ich viel zu wenig in diesem Rundfunkprogramm. Wo sind denn die schlimmen Schicksale von Menschen, die wegen ihrer körperlichen Unversehrtheit, weil sie darauf pochen, ihren Job verlieren? Wo sind denn die Geschichten? Warum sind wir da nicht solidarisch? Da gibt es ja auch einen Grund. Und das heißt ja nicht, dass sie nicht solidarisch wären. Sie haben vielleicht andere Mittel, andere Möglichkeiten, sich gesund zu erhalten und auf andere Rücksicht zu nehmen. Also es ist einfach eine riesen unbeleuchtete Zone. Und da, finde ich, muss es dringend eine Veränderung her.
Oh, ist ein großes und schwieriges Thema, ne?
Ja, deswegen bin ich ja da auch raus. Also ich konnte das nicht mehr aushalten. Ich konnte das mit meinem journalistischen Selbstverständnis nicht vereinbaren. Ich bin jetzt nicht mehr beim ZDF. Und ja, also ich hoffe, dass die Künstler, die bei euch in dem Hashtag waren, dass die ihre Möglichkeiten finden, ihre Kunst auf die Bühne, auf den Tisch zu bringen und ja, dass das Dichtmachen auch bei der Politik aufhört.
Und in den Medien. Vor allem auch in den Medien, ne? weil die einfach auch dazugehört. Das ist einfach so. Ne? Ja, drücken wir die Daumen. Ich würde sagen, wir kommen so langsam zum Ende. Es war schön, dass wir gesprochen haben. Ich danke dir sehr.
Vielen Dank.
Und dann hoffen wir auf eine, dass es eine Veränderung gibt, auch bei den Öffentlich-Rechtlichen und in unserer Gesellschaft, dass wir wieder mehr hinkommen zu einer freien und offenen Debattenkultur.
Ja, und dass man auch sprechen darf, während man noch im ZDF-Vertrag ist, nicht nur, wenn man raus ist.
Ganz in diesem Sinne, ich wünsche dir alles Liebe, Katrin. Alles Gute.
Viel Glück.
Und viel Glück für dich auch.
Danke. Ciao. Bis dann.
Und nun geht es hier weiter mit Musik auf QFM Radio. Mein Name ist Sam Leclerc.